So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
Ohne Moos nichts los. Ein recht schnödes Zitat, aber vielleicht gerade deshalb so wahr. Denn knapp ein Drittel junger Unternehmen scheitern an Liquiditätsproblemen. Die Finanzplanung ist dabei bereits in ruhigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten eine Herausforderung. Aber nun, mit zig Unwägbarkeiten, einfacher wird es nicht. Erst recht nicht, wenn man versucht, nachhaltig zu wachsen. Wie dies trotzdem gelingen kann und mit welchen Kniffen und Tools der Cashflow gesichert und geplant werden kann, besprechen wir heute mit gleich zwei Gästen. Der eine hat relativ frisch gegründet und wird uns erzählen, wie er den Kopf erfolgreich finanziell über Wasser hält. Lars Messmann, Gründer der Rucksackmarke Fitz & Huxley. Und die andere kennt die Herausforderungen des Liquiditätsmanagements aus den Gesprächen mit hunderten Kunden. Lynn Bergen-Peters, Leiterin Firmenkundengeschäft bei American Express Deutschland. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Lars, starten wir doch mal mit dir. Warum überhaupt gründen? Wann genau ist Fitz & Huxley entstanden und was war der Anstoß?
Naja, ich bin nach der Uni wie die meisten wahrscheinlich erst als Angestellter ins Berufsleben gestartet. Aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Dann war mir so ein bisschen, langweilig in meinem Job und ich habe eine neue Herausforderung gesucht und habe mich dann an eine Idee erinnert, die ich mit einem Kumpel in der Uni hatte und irgendwie ist es dann zu Fitz & Huxley gekommen.
Jetzt hört sich das immer erstmal glamourös an. Ne? Man denkt, oh ja, gründen und dann Gründer sein noch mit so einem coolen Startup, das macht was her. Aber wenn es dann sozusagen um den schnöden Start geht, um das Aufsetzen der ganzen Prozesse, dann kommt man ja auf ziemlich viele Herausforderungen. Wie war bei dir der Anfang?
Also klar, das Produkt im richtigen Design und in der richtigen Qualität an den Start zu bringen, war unfassbar viel Arbeit. Und dann kommt halt gleich die nächste Herausforderung. Wie kriegen die Leute mit, dass es jetzt Fitz & Huxley gibt? Und ja, wie spreche ich potenzielle Kunden am besten an? Das ist, würde ich so sagen, das erste große Feld der Herausforderung. Ne? Aber dann gibt es halt so einen zweiten Strang, wenn dann die Firma, wenn es die dann erstmal gibt. Und dann kommen so die vielleicht weniger glamourösen To-Dos, also so das administrative Prozess aufbauen, bestimmte Sachen automatisieren, dass sie laufen ohne mein Zutun. Ja, und dann so Personalthemen, Rechtsthemen, Buchhaltung. Also das habe ich mir vor der Gründung als ja nicht so schwer vorgestellt, muss ich sagen. Ein Beispiel vielleicht, also Thema Buchhaltung, Steuerberater, das hat mich in den ersten Jahren sehr viel graue Haare gekostet und ich habe BWL studiert. Dann glaubt man halt einfach dem Steuerberater, der erzählt einem, wie das geht und man nimmt eben so gegebene, vielleicht auch ineffiziente Prozesse hin, denn er ist ja der Steuerberater.
Ich höre so ein bisschen raus, an irgendeinem Punkt hast du dann gemerkt, vielleicht doch nicht ganz die richtige Person. Was waren da so die Anzeichen, dass du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie was ändern?
Naja, mit der Zeit hat man dann ja irgendwie einen ganz guten Überblick und dann sprichst du mal mit anderen Unternehmen, anderen Gründern und dann merkst du, es geht halt vielleicht auch anders. Es geht viel digitaler, automatisierter und man muss halt die richtigen Tools und Partner nutzen und dann läuft das auch. Aber bis wir an dem Punkt waren, den ich jetzt zum Beispiel genannt habe, das war echt ein nervenaufreibender Prozess.
Lynn, ist das etwas, was du auch beobachtest, dass dieses solide finanzielle Backend, das erstmal ans Laufen zu bekommen, eine Herausforderung ist?
Ja, das hören wir auch öfter von unseren Kunden. Also eigentlich wie der Lars, die wollen sich wirklich auf ihre Business sich konzentrieren, ja, die Produkte, die Kunden etc. Und die Finanzsachen sind weniger interessant für sie. Und ja, wenn sie an Steuerberater oder andere Berater oder Dienstleister anstoßen, die nicht so digital unterwegs sind. Das wird sehr, sehr zeitaufwendig und manuell. Und wir haben das von mehreren Kunden auch als Feedback erhalten, dass die ihre Zahlungen besser steuern und im Blick halten wollen und ohne dabei viel Aufwand zu haben. Deswegen zum Beispiel bei uns, dieses Jahr, wir haben eine Abrechnungstool gelauncht, das total digital ist. Ja, die können ihre gesamte Ausgaben komplett digital verwalten, Büroeinrichtungen, Werbekosten, Reisekosten etc. Und das noch dazu, mit einer Data-Finanz-Software synchronisiert werden kann, dann können Sie Ihre Steuerberater auch das digital weiter bearbeiten, statt jede Rechnung per Post zu Ihrer Steuerberater schicken zum Beispiel.
Eigentlich ist es ja verrückt, dass die Branche da noch so weit hinterher ist, wo ja inzwischen eigentlich das Geld fast immer digital angewiesen wird. Jetzt ist das mit Liquidität und Cashflow eh schon für alle Unternehmen ein Thema. Bei dir, Lars, habe ich gehört, war es nochmal ein besonderes, denn du hast dein Unternehmen gebootstrapped. Sag uns das erstmal, was gebootstrapped heißt und vor welche Herausforderungen dich das dann besonders gestellt hat.
Ja, also gebootstrapped heißt so landläufig, dass man mit eigenem Geld das Unternehmen aufzieht. Also gebootstrapped, man zieht sich quasi an den eigenen Schnürsenkeln irgendwie heraus. Und ja, damit sind wir typischerweise in Berlin, glaube ich, ein bisschen atypisch, weil üblicherweise hat man irgendwie eine Idee, pitcht dann bei Geldgebern und zieht das Unternehmen dann mit deren Geld auf. Und meistens ist es ja eben nicht das eigene Geld oder nur zu einem kleinen Teil. Das war eben ein bisschen anders bei Fitz & Huxley. Den ersten Wareneinkauf, das Marketing, erstes Büro und so weiter habe ich mit eigenem Geld finanziert. Und dadurch ergab sich natürlich ein gewisser Druck oder sagen wir Disziplin, direkt in den ersten Monaten profitabel zu sein. Und ja, als das funktioniert hat, war das dann echt ein super Gefühl. Aber ich wollte das gerne damals irgendwie so. Ich hatte vorher so in Berliner Startups gearbeitet und habe da gesehen, dass das manchmal eben auch eine sehr große Wette ist, die man da irgendwie fährt, wenn man mit Investorengeld unterwegs ist und wie viele ökonomisch unsinnige Entscheidungen man manchmal auch trifft, wenn man irgendwie von dem Case getrieben ist, den man irgendwann mal seinen Investoren präsentiert hat. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte irgendwie das Ganze aus eigener Kraft aufbauen und sehen, ob es nicht auch etwas nachhaltiger geht. Aber klar, also mit eigenem Cash geht auch alles etwas langsamer. Man kann weniger Leute einstellen, man kann weniger Ware einkaufen, man kann weniger Marketing vorfinanzieren. Aber das war zum damaligen Zeitpunkt einfach irgendwie attraktiv für mich.
Du hast das also geschafft. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Generell ist ja wirklich so, ich habe es am Anfang gesagt, dass mangelnde Liquidität ganz oft Unternehmen das Genick bricht. Wie könnt ihr da helfen, Lynn?
Ja, mit unseren Produkten kann man bis zu 58 Tagen am Zahlungsziel haben. Das hilft Ihnen unheimlich viel, weil wenn Sie 30 Tage Zahlungsziele haben für Ihre Kunden, dann haben Sie ein bisschen Spielraum zu spielen. Ja, und die haben wegen Liquiditätsprobleme weniger. Wir haben gesehen, bei unseren KMU-Kunden ist diese verlängerte Zahlungsziel wirklich fast am wichtigsten für Sie. Und die können auch dazu mit ihrer Ausgaben Punkte sammeln und dadurch können sie auch diese Punkte umwandeln und andere Ausgaben damit bezahlen. Aber diese bis 58 Tage, es ist echt interessant. Wir sehen mit deutsche Unternehmer, die sind sehr rational unterwegs für sowas und sind diese verlängerte Zahlungsziel wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben auch andere Produkte für größere Firmen, die so eine Art Working Capital sind. Aber was wir gesehen haben, am meisten populär sind diese Produkte mit die bis 58 Tagen.
Hat da auch Corona vielleicht nochmal was dran geändert?
Ja, absolut. Wir haben das auch gesehen mit Kundengesprächen. Da gab es auch mehrere Studien etc. Man sieht, dass ich glaube fast 40% von Unternehmen, alle Unternehmensgrößen in Deutschland, die haben gesehen, dass die Liquiditätsengpässe hatten. Und das war immer so ein Riesenthema. Deswegen, wir haben mit unseren Kunden immer geredet, gearbeitet etc. auch zu sehen, wie viel konnten die ausgeben und wie wir die unterstützen konnten.
Lars, du hast es schon manchmal ein bisschen durchscheinen lassen. Du musst es der Welt erstmal klar machen, dass es euch jetzt gibt und dass ihr gute Produkte habt. Das Problem, gute Produkte verkaufen sich eben nicht von selbst. Wie bist du dieses ganze Thema Marketing angegangen?
Ja, also relativ unbedarft. Eigentlich war das damals irgendwie erstaunlich leicht. Das hätte ich so nicht gedacht. Also ich habe mit ein paar Freunden relativ hemdsärmlich irgendwie das erste Fotoshooting gemacht. Die haben wir dann genutzt, um auf Instagram, Facebook Werbung zu schalten und ja, obwohl die Leute Fitz und Huxley noch nicht kannten und wir irgendwie nur 100 Follower auf Instagram hatten, natürlich irgendwie alles Friends und Family, haben die dann unsere Rucksäcke gekauft. Und Ja, einfach weil das Design und die Materialienwahl so besonders war und die das gut fanden. Und ja, heute hat sich natürlich die Werbe- und Plattformlandschaft tiefgreifend verändert und alles ungleich schwerer geworden, aber damals war das irgendwie erstaunlich leicht.
Jetzt scheint es dann so zu sein, Lynn, dass man bei Google und Facebook auch mit Amex zahlen kann. Wie ist das bei euch? Wie sucht ihr euch eure Partner aus?
Also wir reden mit verschiedenen Kunden, ja, auch in Deutschland, aber auch weltweit. Und dadurch haben wir fast über 800 Businesspartner, ja, wo man seine Geschäftsausgaben mit Amex bezahlen kann. Google, Facebook-Ads, LinkedIn-Ads etc., das sind die Hauptausgaben, die wir gesehen haben bei vielen von unseren Kunden hier in Deutschland. Du hast die Pandemie erwähnt. Wir haben gesehen seit der Pandemie, dass die digitale Marketing-Ausgaben bei unseren Kunden haben sich vervierfacht. Aber wir sehen auch eine ganz Digitalisierungstrend bei unseren Kunden. So IT-Ausgaben sind 50% und mehr höher gegangen, ja, seit die Pandemie etc. Also ich glaube, diese Partnerschaften, die wir suchen für unsere Kunden, ist sehr basierend auf, was wir hören von unseren Kunden, auch wie wir sehen, wie ihre Ausgaben sich entwickeln.
Jetzt, Lars, ist es schon ein paar Jahre her. 2016 bist du damals gestartet mit dem Verkauf. Das heißt, wir sind jetzt im verflixten, naja, noch nicht siebten, aber immerhin sechsten Jahr. Wenn das Unternehmen wächst, dann verändern sich ja grundlegend die Herausforderungen. Was beschäftigt dich denn heute?
Ja, also die administrativen Probleme, so wie ich es eben geschildert habe, die sind natürlich jetzt irgendwie gelöst, ne? Das läuft alles. Und ja, die Herausforderung verändert sich natürlich im Zeitablauf. Also mit wachsendem Unternehmen hat sich schon meine Rolle irgendwie gewandelt als Unternehmer. Jetzt produzieren wir mehr, jetzt haben wir mehr Mitarbeiter und das muss sich alles irgendwie entsprechend weiterentwickeln. Irgendwann kann man nicht mehr alles selbst machen und im Blick behalten. Und irgendwie unterschätzt man das dann, glaube ich, wie viele Strukturen, Verantwortlichkeiten, Empowerment und Communication Flow man aufbauen muss, so dass das Unternehmen auch ohne den Unternehmer funktioniert. Und ja, daran arbeite ich jetzt eigentlich am meisten. Das ist sicherlich auch eine Hürde, die man sich auf selbst stellt und wo man das richtige Mindset vielleicht auch erstmal lernen muss. Also ich musste es zumindest lernen.
Aber herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Ich glaube, du hast bewiesen, dass du am Markt bestehen kannst. Das ist ja längst nicht bei allen Startups so. Lynn, wenn du jetzt auf die gesamte Branche guckst und eben, ja, Lars ist dafür ein perfektes Beispiel, weil er wirklich online gestartet ist. Stationärer Handel kam dann ein bisschen später dazu. Wie siehst du diesen Shift zu Online-Geschäftsmodellen? Wirkt das weiterhin fort? Gibt es andere Trends, die du beobachtest?
Ja, total. Also wie ich vorher gesagt habe, wir sehen, dass mit die ganze digitale Marketingausgaben, Digitalisierungsausgaben und IT-Ausgaben von unseren Kunden, wir hören das auch von denen. Und eigentlich ist es auch interessant, weil für viele das ist eine Herausforderung. Lars hat angefangen mit so einer Online-Geschäftsmodell, aber wir hören auch von anderen, wie kann ich mein Business mehr digitalisieren? Und Lars hat auch gerade erwähnt über Kommunikationswege und Strukturen etc. Das bedeutet auch, man muss die richtigen Tools haben, ja, Projektmanagement-Tools etc. Also wir sehen schon diese Trend, diese Digitalisierungstrend bei unseren Kunden und wie wichtig es wird. Und eigentlich ist es sehr wichtig für Deutschland, weil ich glaube, auf Digitalisierungsindex ist Deutschland nur auf Platz 12 momentan. Ja, Dänemark ist Spitzenreiter. Die Nordic-Länder sind Spitzenreiter. Also es ist ein Thema, der sehr unsere Kunden sehr beschäftigen, von Backend-Prozessen bis Online-Marktplätze etc. Manche fragen sich, wo sie anfangen können. Ja, manchmal glauben wir, das ist zu kompliziert, aber man muss kein Mautsystem aufbauen. Manchmal ist eine Vignette schon ein guter Anfang. Ja, und das ist, was wir auch sehen mit unseren Kunden, die in diese Richtung gehen und mit manche sehr, sehr einfache Tools anfangen, ja. Aber klar, Digitalisierung ist ein Topic. Online-Geschäftsmodelle sind ein Riesenthema. Sogar bei uns in unserem eigenen Bereich in Finanzdienstleistungen, die Finanzbranche mit Open Banking, mit Fintechs etc., Partnerschaften machen wir auch. Ich glaube, das wird ein Thema, die immer weiter wächst, ja, in Zukunft.
Wir nehmen also mit, Gründen an sich kann sich lohnen. Zumindest du, Lars, hörst dich wirklich sehr, sehr happy an. Und dann ist es aber gut, wenn man speziell die Finanzprozesse einmal gut aufgesetzt hat und den Cashflow im Blick hat. Vielen lieben Dank euch beiden für eure Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.